Moin zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone. Wir sind gerade in extrem heißen Tagen mit auch wieder extremen Strompreisspitzen. Gestern, 1. Juli, ging es mal wieder knapp an der 500 Euro pro Megawattstunde im Day-Ahead-Spotmarkt vorbei. Aber Energiezone, euer Podcast für alle, die Energie wirklich verstehen und mitgestalten wollen. Denn hier geht's um den Sektor, der gesellschaftlich gerade eine super hohe Relevanz hat. Und heute ist mein Gast Dr. Lennart Wilkening, der ist ziemlich erfolgreicher Battery-Startup-Unternehmer und Gründer von Suena. Wir haben die Folge aufgenommen in Hamburg, einen Tag vor dem Energiefrühstück, also schon ein bisschen her. Und ja, ich persönlich finde es einfach super inspirierend, mit Leuten wie Lennart zu sprechen. Und der ist einfach extrem freundlich und hilfsbereit. Als wir aufgenommen haben, waren wir mit Onu noch total tief in unserer Finanzierungsrunde drin. Und Lennart hat sofort seine Hilfe und Kontakte angeboten und so weiter. Also richtig cool. Und Dankeschön nochmal auf diesem Wege. Also eine richtig coole Folge mit einem mega smarten Gast zum genau relevanten Thema. Eine Story zwischen Tech, Impact, Economics und Abnerden, was Batteriethemen angeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf geht's, ab geht's, let's roll! Lennart, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf bei euch im Suena Office in Hamburg in Eimsbüttel, wenn ich das richtig gesehen habe auf ganz der genau. Karte.
Ja.
Willkommen im Energiezone-Podcast.
Ja, schön, dass du hier bist.
Freut mich sehr. Hast du schon mal reingehört? Weißt du, was auf dich wartet?
Klar.
Ja.
Einige sehr spannende Podcasts schon dabei, deswegen freut mich auch umso mehr, jetzt auch ein bisschen was zu erzählen über das, was wir machen, gerade natürlich im Bereich Energiehandel, Optimierung von Speichern. Da hast du ja auch schon einige interessante Personen gepodcastet.
Genau, ja. Aber viel spannender natürlich, was ihr heute hier macht bei Suena. Suena, ich habe mal Spanisch gelernt irgendwann, hat irgendwas mit Träumen zu tun, ne?
Auf Träumen oder auch Suena oder der Klang, beides eigentlich ganz schöne Bedeutung, kommt aber gar nicht daher. Wir haben tatsächlich uns damals überlegt, okay, wir wollen natürlich im Bereich Sustainability was machen, also SU und dann Energie, da kommen wir natürlich sowieso her und Applications, so kam das irgendwie zusammen, Anwendung im nachhaltigen Energiebereich und daraus ist Suena entstanden und irgendwie seitdem mochten wir das sehr gerne, wie es klingt und dann mit den drei Balken fürs E und so hat das dann irgendwie alles total Sinn gemacht. Mittlerweile heißt es aber jetzt auch Suena Energy, damit wir sozusagen einfacher zu finden sind.
Ja, klar.
Okay. Also gar keinen spanischen Hintergrund, auch wenn der Mitgründer Miguel quasi zumindest einen portugiesischen portugiesische Wurzeln hat, aber
in Portugiesen wahrscheinlich ähnlich, oder? Also die, wahrscheinlich haben die...
Das sollte ich jetzt wissen, das weiß ich tatsächlich gar nicht genau, aber ja, viele.
Und was machen Batterien für einen Klang, wenn es auch um Klang geht? ich glaube, Arvid von Harpe von Sonic Lighthouse hat, glaube ich, gesagt, dass er auch schon so relativ laute, also wenn man so neben so einem großen, mit einer Großbatterie steht, im Batteriepark, dass das dann schon auch so ein Surren, so ein Klirren sein kann.
Ja,
voll. Ist es bei euren Batterien?
Die Wechselrichter. Wir haben natürlich keine eigenen Batterien, war natürlich aber das eine oder andere Mal vor Ort und ich hatte tatsächlich damals auch in meinem Labor Batterien stehen und verschiedene Wechselrichter und klar, da hört man also auf der einen Seite schon gewisse Geräusche, teilweise sogar, wenn irgendwelche Schalter sozusagen umgelegt werden. Genau, aber ich glaube, insgesamt ist es relativ leise.
Ja. Cool. Jetzt sind wir schon halb drin. Natürlich müssen wir dich erstmal vorstellen, weil die meisten kennen dich ja noch nicht. Du hast einen ziemlich technischen Hintergrund, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Du machst jetzt schon seit 8 Jahren Batteriespeicher und Handel und bist sozusagen der Energieexperte. Das, was Elon für Onu ist, bist du wahrscheinlich bei Suena irgendwie so.
Genau. Ja, voll. Das fing alles an in der Forschung. Ich habe hier in Hamburg promoviert, quasi an der Technischen Universität und mich da direkt auf das Thema Batteriespeicher gestürzt. Da würde ich tatsächlich ein bisschen ausholen.
Ja, bitte, dafür sind wir hier.
Weil das super spannend ist, gerade im aktuellen Kontext, nämlich natürlich, alle kriegen es mit, so dieser Stromausfall oder Blackout quasi in Spanien sorgt natürlich gerade für viel Aufregung, zu Recht. Und sowas hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr und gerade so großflächig.
2006 oder so war der letzte große in Europa, ne?
Ja, genau. Und wir haben tatsächlich in der Forschung auch immer solche Incidents also genutzt, um darauf basierend tatsächlich dann irgendwelche Analysen zu machen. Mhm. Weil man kann ja natürlich keine Tests am europäischem Verbundnetz durchführen, in der Größenordnung.
Lass uns mal wissen,
wie reagiert das Netz jetzt wirklich? Ne? Man simuliert was, man guckt, okay, wie funktioniert das, wie reagiert das Netz in bestimmten Situationen, aber sozusagen wirklich messen, es gibt verschiedene Methoden, aber kann man das nicht, deswegen nutzt eigentlich auch sozusagen die Forschung auch immer solche Fälle natürlich dann, um genau zu analysieren, was ist da eigentlich passiert, wie reagiert das Netz, weil das hatten wir jetzt ja sozusagen, dass am Ende die Iberische Halbinsel abgeworfen wurde, sozusagen vom westlichen Verbundnetz. Wir haben ja so ein Synchrongebiet, so von Portugal bis, also geht es mittlerweile, Bulgarien, und das ist ja eine sozusagen eine Netzfrequenz sozusagen hart gekoppelt. Und die muss natürlich stabil gehalten werden. Vielleicht dazu nur kurz, die Netzfrequenz ist ja der Indikator für die Wirkleistungsbilanz in unserem.
Sehr gut, wir machen nämlich jetzt, ich kriege immer wieder Feedback, dass wir mehr erklären sollen.
Ja, genau.
Die nicht, wenn hier Dr. Lennart Wilkening und Dr. Ilan Momba zu sehr abheben, dann sehr gut.
Dann
weiter so.
Tauchen wir da ein bisschen ein, aber wir können natürlich, wir wollen den Rahmen jetzt auch nicht sprengen. Aber ist total spannend. Also wir haben eigentlich die Netzfrequenz, die kannst du an jeder Steckdose messen, ne? Und die ist natürlich immer so ziemlich genau bei 50 Hertz, wenn das Netz stabil läuft. Und klar, wenn wir zu viel Erzeugung haben, ne, dann steigt die Netzfrequenz, und wenn wir zu viel Verbrauch haben, also ein Ungleichgewicht haben, dann sinkt die Netzfrequenz. Das liegt eigentlich historisch gesehen daran, dass wir Generatoren haben, die drehen sich auch mit der Netzfrequenz, also es sind so 50 Hertz, 3000 Umdrehungen pro Minute, wobei das je nach Konfiguration des Generators auch teilweise die Hälfte ist oder ein Viertel oder so, aber so drehen die halt synchron zur Netzfrequenz. Dahinter ist noch eine riesen Dampfturbine in der Regel. Also sehr viel Masse. So, und wenn wir jetzt irgendwie auf einmal viel mehr Last haben und Erzeugung ausfällt, dann bremst das quasi an diesen Generatoren und die Netzfrequenz sinkt. So, ne, so spannt die Netzfrequenz immer um 50 Hertz. Tatsächlich wird in einem sehr kleinen Rahmen gehalten. Ich glaube, also wir haben so ein Totband von 10 Millihertz plus minus, und dann ab dann reagiert die Regelleistung. Spannender Markt für die Batteriespeicher, kann ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen später, aber die Regelleistung sorgt dafür, dass am Ende die Netzfrequenz immer bei 50 Hertz stabil bleibt. Und das bleibt ja auch sehr, sehr gut, weil wir ein sehr großes Netz haben, also das kontinentaleuropäische Verbundnetz, und dementsprechend haben wir sehr, sehr kleine Abweichungen. Ne? Also maximal, sag ich mal, ab 200 Millihertz muss die komplette Regelleistung im Netz aktiv sein. Und das sind ungefähr 3 Gigawatt Primärregelleistung im ganzen Netz. Davon macht, wenn wir in Deutschland so in 700, 750 MW bieten, mit Batteriespeichern tatsächlich in der Primärregelleistung-Aktion, aber europaweit sind es ungefähr, sind ziemlich genau 3 Gigawatt.
Das 700 MW haben wir schon als Batterie Assets für Regelleistung?
Mehr, deutlich mehr. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, wahrscheinlich schon über ein Gigawatt präqualifiziert für die Primärregelleistung. Also schon, der Markt ist eigentlich schon saturiert. Aus Sicht der Batteriespeicher, alle anderen Technologien wurden eigentlich verdrängt sozusagen, und genau, dadurch wird sozusagen die Primärregelleistung hauptsächlich durch Batteriespeicher bereitgestellt. Mhm. Und die reagiert sofort mehr oder weniger linear auf die Frequenzabweichung. Und was wir jetzt hatten in Spanien war ja, wir hatten irgendwie einen Auslöser, der, glaube ich, noch nicht klar ist. Deswegen will ich jetzt hier auch keine Spekulationen. Also ich habe auch keine für den Auslöser. Aber was es dann passiert ist am Ende, es wurde auch im LinkedIn ja viel analysiert. Leon Hurt und auch viele andere haben sich das jetzt angeschaut, wie die Netzfrequenz sozusagen sich verhalten hat. Es gab auch Schwingungen. Und
Inter-Area-Schwingung irgendwie gemessen zwischen Verbundsystemen und Spanien auch schon vor dem Abwurf.
Ja. Und da kommen wir nämlich zum Punkt. Man sagt zwar, wir haben eine synchrone Netzfrequenz, aber das stimmt natürlich auch nicht ganz, weil Spannungen sich auch nur mit nahezu Lichtgeschwindigkeit ausdehnt ja am Ende. Und ausbreitet, meine ich. Und am Ende haben wir schon kleine Frequenzänderungen zwischen den einzelnen, ja, Geografien, sag ich mal, ne? Und dadurch kann es auch zu dieser Abweichung kommen, auch der Phase. Und das ist tatsächlich passiert sozusagen. Und dann ab einem gewissen Moment.
Abweichung der Phase, glaube ich. Ich steige mal jetzt ein sozusagen. Ja. Phase ist einfach so eine physikalische Größe in einem Synchron, also im Wechselstromsystem, die man messen kann. Aber kann man es irgendwie noch vielleicht, also sozusagen, ja, weil die sozusagen versetzt gehen, kann man dann irgendwie den Abstand messen zwischen den einzelnen Phasen in Anführungszeichen? Also kannst du das noch?
Ja, da, so tief habe ich mich da tatsächlich auch jetzt nicht wieder reingedacht. Und also ich musste, habe mich damit mal intensiv beschäftigt, gerade am Anfang der Forschung und auch am Ende meines Studiums. Aber letztendlich der Phasenwinkel, ich weiß gar nicht, ob es zwischen Spannung und Strom ist oder auch zwischen den unterschiedlichen Bereichen sozusagen, ja, der gibt auf jeden Fall ist ein wesentlicher Parameter, der auch zeigt, wie synchronisiert sozusagen das Netz ist, dass sozusagen alles in Phase sozusagen. Aber da muss man sich wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen. Ja, ja. Aber diese Abweichung tatsächlich, also natürlich auch der lokalen Frequenz zu zum Beispiel jetzt zentraleuropäischen oder so Frequenz, das hat ja dazu auch geführt, dass nachher das abgeworfen wurde, das Netz sozusagen, weil es einfach eine starke Abweichung gab. So, und das unter anderem ein Grund, der dafür genannt wird und schon lange, und das war auch ein großes Thema meiner Forschung, ist diese Momentanreserve oder die Schwungmasse im Netz oder die Netzzeitkonstante. Eine Zeitkonstante ist einfach, wenn sich die Frequenz ändert von um ein Hertz, ne, wie lange würde das dauern sozusagen. Ne? Jetzt fällt irgendwie ein Kraftwerk aus oder mehrere, oder mittlerweile sind es eher Offshore-Windparks, die auch einen großen Anteil ausmachen. Dann wie schnell ändert sich die Frequenz? Ne? Weil dementsprechend die Regelung unseres Systems basiert ja dann letztendlich auch auf der Dynamik des Systems. Und schon immer eine große Angst davor ist, wenn wir jetzt sozusagen 80-100% Erneuerbare haben und gar keine Schwungmasse mehr im Netz durch die großen Generatoren, dann wird es zu dynamisch, das System, und lässt sich nicht mehr kontrollieren. So. Und das ist tatsächlich, warum Großbritannien als Inselnetz sozusagen, was ja sozusagen ein kleines Netz ist und nicht so viel Stabilität hat, schon vor vielen Jahren auf Großbatteriespeicher gesetzt haben. Genau aus diesem Grund, weil sie das in den Griff kriegen mussten. Irland sagt, glaube ich, auch ab 80% Erneuerbaren dürfen nicht mehr sein. Der Rest um 20% muss immer konventionell noch sein, weil sie es einfach noch nicht schaffen, das zu regeln. Batteriespeicher eignen sich aber sehr gut, natürlich sehr schnell drauf zu reagieren auf Frequenzänderungen. Und wir haben natürlich jetzt noch nicht so viele Speicher in Spanien, auch wenn das jetzt ein sehr, sehr attraktiver Markt wird. Und ich glaube auch, dass dieser Blackout wahrscheinlich das nochmal pushen würde.
Also, aber wie erklärt man sich das, dass in Spanien weniger Durchdringung von Speichern ist, weil sozusagen der Interconnector, obwohl er relativ klein ist, trotzdem noch groß genug war, dass sie sich immer darauf verlassen haben, dass das dann stabilisiert oder die?
Ist regulatorisch dadurch der Business Case, Teilnahme an der Primärregelleistung. Also es sind verschiedene Sachen. Picasso-Einführungen, ich glaube, Picasso ist jetzt spannend. Also es ist sozusagen einfach, der Markt war auch regulatorisch einfach noch nicht ready für. Das hat einfach alles sehr, sehr lange jetzt gedauert für Batteriegroßspeicher.
Was ist Picasso?
Picasso ist, wir haben eine Primärregelleistung, die greift als erstes, ne? Also wenn wir irgendwie einen Incident haben oder irgendwas passiert, ein Kraftwerk fällt aus oder sonstiges, dann greift als erstes sozusagen diese Trägheit und sorgt dafür, dass sich die Frequenz nicht zu schnell ändert, sozusagen der Masse, die sogenannte Momentanreserve. Und dann greift Primärregelleistung, und die muss innerhalb von 30 Sekunden, das ist auch noch nach alten, ja, historische Zeit sozusagen, die da verwendet wird, weil das eigentlich für thermische Kraftwerke ist. Die brauchen halt ein bisschen länger, um die Leistung zu ändern. Aber innerhalb von 30 Sekunden muss dann die primärige Leistung zur Verfügung stehen. Und dann kommt die sekundärige Leistung. Und die sekundärige Leistung ist eigentlich dafür da. Primärige Leistung macht eins. Wir haben 50 Hertz, kommt ein Fehler im System, Kraftwerk fällt aus, die Frequenz sinkt. Primärige Leistung sorgt dafür, dass wir wieder ein Gleichgewicht haben und die Frequenz bleibt dann stehen. Sagen wir jetzt mal bei 49,85 Hertz oder sowas. Mhm. Oder noch, also das wäre jetzt schon eine stärkere Abweichung. So, und dann haben wir eine Regelabweichung zu 50 Hertz und dann kommt sozusagen die sekundärige Leistung und Energie und die sorgt dafür, dass dann langsam die Frequenz wieder auf 50 Hertz geregelt wird. Mhm. Und das passiert aber die ganze Zeit in beide Richtungen kontinuierlich. Mhm. So, und Picasso ist dann sozusagen eine internationale Plattform für die Sekundärregelenergie, also um die zu optimieren. Denn was wir haben, das hängt damit zusammen, sagen wir, in einem System oder in einem Land, sagen wir Frankreich, hat jetzt irgendwie eine Übererzeugung und hat sozusagen mehr als es wird mehr erzeugt, als erwartet wurde sozusagen im System. Also das System ist long, würde man auch sagen. Mhm. Und in Deutschland, wobei wir haben vier Regelzonen, machen wir es eben einfacher, Spanien ist short, ne, hat zu wenig Erzeugung. Jetzt fangen die beide an, mit ihrer Sekundärregelenergie das auszugleichen. Das ist ja nicht sehr wirtschaftlich. Ne?
Ja, ja.
Eigentlich gleicht sich das ja aus, sozusagen über die Regelzonen hinweg. Deutschland hat vier Regelzonen, was sehr außergewöhnlich ist.
Nur eine Geburtszone, aber vier Regelzonen.
Genau, mal sehen, wie lange noch. Aber ja, obwohl natürlich, wir haben auch sozusagen vier Geburtszonen, wenn wir die letzte halbe Stunde sehen, kontinuierlich im Intraday, weil dann ist das Regelzonen scharf. Aber vorher haben wir ja die vier Regelzonen. Und da hat Deutschland sich schon sozusagen frühzeitig Gedanken gemacht, okay, wenn die eine Regelzone long ist und die andere short, das ist irgendwie nicht wirtschaftlich, wenn die beide für sich der Sekundärregelenergie ausgleichen. Deswegen optimieren wir das zwischen den Regelzonen sozusagen, was natürlich Sinn macht. Also da müssen dann aber auch natürlich Grenzkapazitäten berücksichtigt werden, also jetzt gerade zwischen Ländern, aber auch innerhalb, was ist eigentlich möglich im Ausgleich. Aber das wird sozusagen alles berücksichtigt, optimiert. Und diesen Optimierer, der wurde jetzt sozusagen europaweit, wird da aus, also diese Methodik wird jetzt europaweit angewendet. Und damit haben wir dann einen großen Sekundärregelenergiemarkt, an dem Speicher auch teilnehmen können. Und das sorgt dazu, dass es wirtschaftlicher ist, tatsächlich die Preise auch etwas sinken. Da gab es gerade auch von Christian Schäfer bei der Regelleistung Online, macht er immer spannende Veröffentlichungen zur Regelleistung. Und der hat gerade auch gezeigt, dass mit neuem Land sozusagen auch der Preis in der Sekundärregelenergie gesunken ist. Also das wirklich auch wirtschaftlich funktioniert. Für die Speicher jetzt nicht die beste Nachricht. Wir haben natürlich hohe Preise, aber also für die Vermarkter und die Betreiber. Aber am Ende ist es natürlich eine wirtschaftlicherer Markt. Genau. Also mit all diesen Themen habe ich mich tatsächlich dann so 2015, 16 habe ich angefangen, mich zu beschäftigen, weil wir uns auch angeguckt haben, okay, was passiert eigentlich, wenn das Netz jetzt zusammenbricht? Klar, es entstehen Teilnetze. Und was ist eine Technologie, die damit umgehen kann? Das sind Batteriespeicher. Batteriespeicher kann Netz auch wieder aufbauen, sozusagen. Also sozusagen Schwarzstartfähigkeit. Ein Batteriespeicher kann extrem schnell reagieren auf Netzschwankungen, kann sozusagen vielleicht auch, hätte auch in Spanien was ändern können. Es gibt jetzt noch nicht eine endgültige sozusagen Analyse.
Klar, wir sagen also, das jetzt mal. Hätten die mehr Suena gehabt, dann wäre
alles... Mehr Suena und mehr Batteriespeicher, dann wäre das alles nicht passiert. Und
aber du hast 2015, hast du an der Uni Hamburg dann geforscht zu diesen
Dingen. Genau, da habe ich angefangen, genau. Und da war es noch super, der Fokus technisch. Wir haben tatsächlich ein ziemlich cooles Labor aufgebaut, wo wir einen echten Batteriespeicher hatten, Lithium, Wechselrichter auf ein SMA und so weiter, und haben das gekoppelt mit einer Simulation. Und das ist genau dieses Thema. Also wir haben, das nennt sich Power Hardware in the Loop. Also man hat Hardware und in the Loop mit einer Simulation. Mhm. Und wir haben simuliert, das Verbundene simuliert und geguckt, wie die Speicher dann auf so Änderungen reagieren. Das war eine Möglichkeit, dass wir jetzt nicht im Verbundnetz so einen Unfall haben müssen, um mal was zu analysieren, sondern dass wir trotzdem mit realer Hardware dann gucken, wie die drauf reagiert. Also man sieht sehr, sehr technisch. Das war relativ schnell klar, dass das alles funktioniert und Batteriespeicher einfach perfekt sind. Also wirklich der Alleskönner der Energiewende. Wir brauchen Batteriespeicher. Die sind viel zu teuer zu dem Zeitpunkt. Also die setzen sich nicht durch. War auch noch so ein bisschen der Konsens. Dirk hatte 90 MW gebaut und so ein paar größere Speicher wurden natürlich schon gebaut, die dann nur in die Primärregelleistung gegangen sind. Aber insgesamt war der Konsens noch, nee, zu teure Technologie. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich damit beschäftigt, wie wir den Business Case attraktiv machen. Und der Alleskönner muss natürlich auch für alles eingesetzt werden. Und da kam halt dieses ganze Thema Multi-Use, Multi-Market-Optimierung her. Wir kombinieren auch Peak-Shaving, also Lastspitzenreduktion im Verteilnetz. Denn auch Verteilnetzbetreiber müssen dann Übertragungsnetzbetreiber Netzentgelte zahlen. Mhm. Also können die auch sozusagen ihre Lastspitzen reduzieren. Ich musste mir noch andere Anwendungen angucken als das, was wir heute machen, weil der Strommarkt einfach noch nicht so spannend war. Der war nicht so volatil und da gab es wenig.
Ich fand den damals auch schon spannend.
Geld zu verdienen. Ja, genau, anders spannend, sagen wir es mal so, genau. Also anders spannend für so Handel mit Flexibilitäten. Aber natürlich mussten wir auch, der Strommarkt war natürlich immer auch fürs Nachlademanagement und im Intraday Kauf und Verkauf war natürlich immer eine Möglichkeit. Aber wir haben das kombiniert mit Peak Shaving, mit Primärregelleistung. Sekundärregelleistung war dann noch nicht so ein großes Thema. Also verschiedenste Anwendungen. zu kombinieren und algorithmisch das Ganze zu lösen. Forecast braucht man dafür und ein besonders spannendes Softwarearchitektur, die das eigentlich möglich macht. Und da haben wir relativ viel Expertise gesammelt.
Aber du bist Elektrotechniker von der Ausbildung her oder
Physiker? Eine elektrische Energietechnik und dann elektrische Energiesysteme. Also ich habe zwar auch Elektrotechnik gelehrt quasi, so Grundlagen und Maschinen und all sowas, aber deswegen eigentlich mit den Generatoren und Phasenwinkel, das müsste ich jetzt einfach so erzählen können, aber ist so ein paar Jahre her. Aber genau. Aber
Also, wir wollen hier Qualität liefern, aber wir müssen jetzt keine perfekte Vorlesung halten, da kann sich jeder irgendwie nochmal...
Das wird eh noch ganz viel diskutiert jetzt in den Medien und bei LinkedIn, ja.
Okay, aber krass, also mir war gar nicht so bewusst, dass ich mit so einem perfekten Experten jetzt auch so perfekt getimt nach dem Blackout in Spanien spreche.
Ja, deswegen wollte ich das zumindest mal erwähnen, weil es nicht so gut passt zu dem Start.
Ja, wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr oder so schon ein Vorgespräch gemacht, ne? Wir haben irgendwie vor einem Jahr oder so telefoniert zum ersten Mal. Und es jetzt erst geschafft. Lilly hat versucht, das irgendwie zu organisieren, aber wir waren immer irgendwie beide busy. Und jetzt zufällig, wir machen ja morgen Energiefrühstück hier in Hamburg. Ich dachte, komme ich bei euch vorbei und dann zufällig letzte Woche dann der Blackout. Also ich habe euch zum ersten Mal wahrgenommen, ich glaube, vor 2 oder vor 3 Jahren auf der E-World habe ich zuerst mal euren Stand gesehen und da mit, ich glaube, einer Mitarbeiterin von dir irgendwie geredet über Multi-Use-Case und dass ihr das irgendwie alles kombinieren könnt. Vielleicht nochmal sozusagen von Anfang an, denn du warst an der Uni, hast Business Cases gerechnet und hast dann gemerkt, okay, da ist eventuell was zu holen oder musstest du dann noch sozusagen extrapolieren und darauf hoffen, dass wir noch mehr Erneuerbare ausbauen und keine Ahnung, die Spreads am Day Ahead irgendwie euch supporten oder wie, also sozusagen, wie war die Entwicklung von dem Business Case?
Nee, tatsächlich, mit der Kombination hat sich das da schon gelohnt. War schon ein spannender Business Case. Klar, die IRRs und die Amortisationszeiten waren nicht so wie jetzt, so wie heute sozusagen, irgendwie 2-3 Jahre teilweise, je nachdem, ne? Also wenn sie teilweise die Speicher echt extrem schnell finanziert. Aber genau, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass es dann so schnell explodiert, das Thema. Natürlich jetzt auch durch den Krieg und die Energiekrise, ne? Und seitdem natürlich auch durch den Push des Ausbaus der Erneuerbaren, auch jetzt einfach seit 24 ganz klar ersichtlich, gerade mit Solar, diese extremen Preisschwankungen und auch, dass sich der Regelleistungspreis sozusagen auch an einem Markt mehr orientiert, an Strommarkt und so, und dass alle sozusagen im Sommer da extrem große Opportunitäten sind. Das haben wir nicht gesehen, aber wir haben schon gesehen, dass dieses Thema extrem spannend ist und der Business Case gut ist. Und Miguel, unser CFO, der ist jetzt
gerade... Den haben wir hier verdrängt aus der Kabine, aus dem Meetingraum.
Der hat tatsächlich ein MBA gemacht, aber auch einen technischen Master, so ein Double-Master-Programm. Und wir haben dann auch uns zusammen das angeguckt und er hat nochmal so noch mehr aus Business Case sich drauf geguckt, aber hat auch das ganze Thema Entrepreneurship sozusagen gelernt, Startup gründen sozusagen, ne? Und das haben wir dann zusammengebracht und dann war irgendwie klar, wir haben natürlich auch mit dem Markt gesprochen oder uns sozusagen umgehört im Markt und das Feedback war extrem gut. Also damit haben wir dann gar nicht gerechnet, sozusagen mit so einem starken Feedback auch aus dem Markt, auch von großen Playern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir legen los und wollen sozusagen unser Know-how realisieren, indem wir sozusagen Optimierung und Vermarktung von Speichern möglich machen und das Ganze immer 100% digital, 100% softwarebasiert, 100% datenbasiert. Nice. Ne? Also gar nicht irgendwie jetzt einen klassischen Stromhandel aufbauen, aber schon auch natürlich, dass wir eigenen Marktzugang haben sozusagen und vollständige Vermarktung anbieten können und haben uns aber auch angeschaut, Was haben eigentlich die anderen Optimizer so gemacht? So nennt man sie auf Englisch, gerade in Großbritannien. Die waren uns ja immer 5 Jahre voraus. Habe ich mir in der Forschung Großbritannien ganz viel angeschaut. Mhm. Natürlich, wie verhalten die sich da? Da war auch vielleicht ganz kurz eine Regelleistung, womit das angefangen hat, war Enhanced Frequency Response und dann Fast Frequency Response. Genau aus den Gründen, wenn sozusagen die Netz, also in das System dynamischer wird, dass man eine Regelleistung hat, die schneller gegensteuert sozusagen. Mhm. Und das war extra für Speicher und war auch damals super spannend für Speicher. Die Business Cases für die ersten Speicher, da waren auch extrem lukrativ. Und aber was haben die Optimizer da so gemacht und was was war auch ein Problem? Wir wussten, dass von Tesla ist ja mit dem Autobidder von Australien nach UK gegangen, sozusagen, durch FRB, so ein Infrastrukturinvestor, der hat die darüber gebracht. Und die hatten relativ viel Probleme, sozusagen, auch dann sozusagen neue Märkte zu implementieren. Also haben wir gesagt, wir bauen eine Softwarearchitektur, mit der wir Multi-Market optimieren können, über alle Märkte.
Wart ihr da die Ersten? Wart ihr sozusagen die allerersten, die das konnten dann? Multi-Use, Multi-Market?
Ist
schwer zu sagen,
oder? Schwer zu sagen. Also natürlich jetzt, wir haben ja auch sehr, sehr gute Mitbewerber am Markt. Inspired Entrix zum Beispiel, ne? Die Inspired hat das natürlich auch relativ schnell aufgenommen, das Thema, als sie sich dann entschieden haben, auch sich auf Batteriespeicher
zu konzentrieren.
Aber wir waren, also mit dem Thema waren wir deutlich früher dran. Wir waren aber nicht so vernetzt in diesem Markt, ne? Ich meine, das ist ja auch schon das zweite Unternehmen, was Jürgen da gegründet
hat. Jürgen Squared.
Genau. Und dementsprechend da auf jeden Fall weiter, aber sozusagen dieses Multi-Use, wie wir das und Multi-Market, wie man das löst, mit Bidding-Strategien und allem drum und dran, da waren wir auf jeden Fall sehr früh dran. Und wir haben aber gleich eine Software-Architektur gebaut, die quasi dafür gemacht ist, dass wir international skalieren oder expandieren können, neue Märkte implementieren können. Und auch Technologien, Alterung, Speicher modellieren können. Und das alles in eine große Software-Architektur. Wir nennen das ja jetzt die Energy Trading Autopilot, weil das sozusagen wie so ein Trading Desk ist, der eigentlich alles macht. Asset-Optimierung, Trading und auch Asset-Back-Trading, also Prop-Trading, irgendwie alles in einem, ein Tool, eine Intelligenz sozusagen, die das alles datenbasiert löst, die ganzen Probleme. Mhm. Und dementsprechend haben wir vielleicht nochmal zurück, dann uns entschieden zu gründen, haben Ende 21 gegründet, die Soena GmbH. Dann mussten wir natürlich auch Kapital einsammeln, haben Finanzierungsrunden durchgeführt, machen das auch gerade noch sozusagen, gehört einfach dazu.
Perfekt. Dann, wenn wir ausstrahlen, das hilft ja dann sozusagen auch dann vielleicht Momentum zu kreieren.
Ja, vor allem, wir sind Gott sei Dank aber auch schon relativ weit, weil wir es jetzt auch bald geclosed haben. Also das auch läuft auch echt
sehr gut. Wo würdet ihr euch da einordnen in diesen komischen Schablonen da, Series A,
B, C? Ja, bei uns ist jetzt Series A Wachstumsphase tatsächlich. Also wir sind jetzt so richtig angekommen, aber jetzt geht es in Deutschland wirklich nur noch ums Wachstum und es macht oder so viele Assets under Management, Megawatts under Management wie möglich zu bekommen. Ne, das ist ja so eine KPI für uns als Vermarkter natürlich. Und auf der anderen Seite auch jetzt international loszulegen.
Und wo steht ihr da so? Also so Anzahl Mitarbeiter, ich weiß nicht, welche Zahlen ihr teilen könnt, was irgendwelche Proxys sind für Umsatz oder für Megawatt an der Management.
Wir sind jetzt so 30 Leute im Team. Ne? Wir stellen aber auch gerade weiter ein.
Welche Position?
Ja, gerade im Kommerzialisierungsbereich sehr, sehr viel. Wir im Tech-Bereich sind wir sehr gut aufgestellt. Haben da jetzt auch nochmal so im One-Trading-Bereich echt gute Leute eingestellt. Haben wir auch schon ein tolles Team. Aber gerade so Kommerzialisierung, also natürlich klassisch Sales, Marketing, aber auch Business Development, Product Management, wobei da sind wir auch gerade ganz gut wieder aufgestellt. Das sind so Themen, die wir jetzt groß machen wollen, natürlich auch gerade wegen der Internationalisierung, aber hier auch in Deutschland. Ja, da kann man auf jeden Fall bei uns gerne anfragen.
Steht auf der Website wahrscheinlich alles.
Ja, genau. Ja, wir haben auch die meisten Positionen natürlich ausgeschrieben, ja.
Ja.
Also grundsätzlich sowieso mit allem in dem Bereich kann man sich bei uns gerne bewerben. Initiativ. Da gucken wir immer nach guten Leuten, guten Talenten. Genau. Wir sind auch ziemlich stolz. Also jetzt da merkt man, dass der Markt tatsächlich sich sehr schnell entwickelt mittlerweile. Also am Anfang war das auch im Sales so ein bisschen träge und vielleicht mussten wir auch einiges lernen, aber auch so, dass die Projekte, so auf welchem Stand die waren, natürlich viel in Projektentwicklungsphase, jetzt gehen sozusagen immer mehr in den Betrieb. Deswegen haben wir jetzt einfach auch echt viele Assets under Management, also weit über 400 MW, wobei nicht alles operativ ist, sondern auch einiges gecontracted davon und geht sozusagen dann in den nächsten Jahr sozusagen operativ.
Was heißt gecontracted?
Also, dass wir schon in einem Vermarktungsvertrag gesigned ist oder sozusagen in einem Rahmenvertrag teilweise auch, wobei das meiste tatsächlich jetzt einfach direkte Vermarktungsverträge sind. Wir haben noch so eine andere Lösung, das ist eine White-Label-Lösung, wo wir zusammenarbeiten mit größeren Unternehmen sozusagen, aber unser Hauptangebot ist sozusagen die Vermarktung, Go-to-Market im Englischen.
Und wie findet ihr die Projekte wie finden die euch? Also ich meine, es gibt ja nicht so viele Player in dem Markt. Also jeder, der sich ein bisschen guckt, kommt dann relativ schnell aufs Winner.
Ja, genau.
Aber
Auch da sind wir immer fleißig dran. Wir sind gerade dabei in Co-Located, da will ich euch gleich noch was zu erzählen, aber White Paper zu veröffentlichen, weil das Thema einfach gerade auch extrem spannend ist. Aber grundsätzlich, also was wir machen, ist natürlich klassisch Marketing. Wir sind natürlich auf ganz vielen Messen. Ich fahre morgen, deswegen bin ich morgen auch nicht da, leider. Ich muss früh auf Richtung
München fahren. Du wärst der perfekte Experte für Netzstabilität auf dem Panel gewesen.
Ja, ich bin aber tatsächlich auch auf dem Panel dann morgen. Und deswegen muss ich sehr früh los. Das fängt schon mittags irgendwie das Event an.
Vielleicht schalten wir dich dazu per Videoschalter aus dem Zug. Genau. Aus dem ICE.
Gerne. Ja, wobei Internet im ICE.
Das ist nochmal eine andere Netzstabilität.
Das ist eine Katastrophe. Ja, genau. Wo war ich jetzt gerade?
Wie die Kunden, wie sozusagen die
akquirieren. Ach so, ja, genau. Also geht ganz viel über Thought Leadership und Content Marketing tatsächlich. Mhm. Ja, und dadurch auch viel Inbound. Aber wir können also machen auch Outbound. Aber es ist tatsächlich viel Inbound. Auch LinkedIn ist natürlich stark in unserem Bereich. Mhm. Das Gefühl, da passiert ganz viel. Viele kennen ja auch vielleicht unsere Revenue Posts, die wir da jeden Monat machen, wo wir irgendwie jeden einzelnen Markt immer
Habe ich schon öfter konsumiert.
Ja, genau. Und das sowas wollen wir natürlich machen, aber auch deutlich nochmal mehr. Deswegen brauchen wir da auch noch mehr Person Power im Team, weil wir einfach so viel Daten haben. Wir haben so viel Wissen über diesen Markt, was wir auch teilen wollen, weil natürlich auch ein Riesenbedarf ist und macht auch Spaß. Aber genau das.
Und wie denkt ihr über ICP nach? Also was ist sozusagen euer Ideal Customer Profile? Also wen hättet ihr gerne als Kunden, wen eher nicht so?
Genau, also ich sag mal, wir haben verschiedene Profile. Auf der einen Seite natürlich Infrastrukturinvestoren sind ideal. Die haben in der Regel machen die große Projekte extrem professionell, der ganze Prozess sozusagen. Und wir, ja, da sprechen wir dann schnell von 50, 100 und mehreren 100 MW Assets sozusagen, die wir natürlich sehr, also bei uns ist das ja auch so, der Aufwand ist eigentlich, ob wir 10 MW, ein 100 MW Asset anschließen, sag ich jetzt mal, aufnehmen, onboarden, also ähnlich, ne, und dadurch ist das natürlich ein Fokus, aber aktuell sind auch viele kleinere Assets einfach auch im Markt, ne, also alles auch so von 2 bis 20 MW und da ist auch ein ganz starker Fokus bei uns im Moment drauf und das sind dann teilweise auch lokale Projektentwickler und Betreiber, mit denen wir dann zu tun haben, viel Solateure, ich meine, Solar, das ist einfach ein Riesenthema natürlich durch den starken Ausbau. Ich glaube, letztes Jahr sind 16 Gigawatt wieder dazugekommen, also echt viel.
Davor auch 14.
Wir haben auch von den Netzbetreibern Anfang des Jahres eine E-Mail bekommen, dass man dann alles viele negative Preise im Markt zu sehen sein werden und dass man da bitte alle gemeinsam irgendwie gut agieren soll, auch im Handel. Und Solar geht da ja so ein bisschen in die Krise, könnte man schon fast sagen. Also die Preise gehen schon stark runter, logischerweise. Und dadurch ist sozusagen natürlich auf der Seite auch ein großer Druck, jetzt irgendwie Flexibilität zu bauen. Und Speicher sind ja auch irgendwie so der, sagt man gerne, der natürliche Hedge oder der physische Hedge eigentlich zur Solaranlage, ne? Wenn Negativpreise und dann abends hohe Preise, also mit diesem Profil, Solarprofil, Duck-Kurve oder irgendwann Canyon-Kurve, ne? Das Markenspeicher natürlich, ne? Also der hat dann einen schönen Spread. Und dementsprechend haben wir auch gerade in dem Bereich sehr viele, sehr spannende Kunden einfach und mit denen, kommen wir auch sehr gut zurecht irgendwie. Die verstehen auch natürlich den Markt hier sehr, sehr gut. Die haben oft auch eigene Infrastruktur, haben natürlich Solarparks, aber teilweise auch Umspannwerke. Und es macht echt extrem viel Sinn, die Umspannwerke im besten Fall dann Speicher hinzuzubauen. Ne? Und da kommen wir vielleicht so ein bisschen, wenn wir wollen, in dieses Co-Located-Thema, weil wir da auch einen großen Fokus drauf haben, weil wir auch
das ist neu, letztendlich für euch, oder? Das Co-Located-Thema?
Eigentlich haben wir damit auch angefangen, mit Windparks damals mit jemandem. Wir haben auch einen Windpark, das ist ein Speicher in der Vermarktung, aber eigentlich ist es eher, also natürlich auch viel Solarparks sozusagen, weil da irgendwie der Hedge und die Synergie größer ist, ne? Weil einfach sozusagen, wenn Solar eingespeist wird, sind die Preise niedrig. Es ist nicht ganz so einfach, wie es immer klingt sozusagen. Ich lade den Speicher ja nicht während des Tages, entlade den Speicher ja eh nicht während des Tages sozusagen, weil die Preise niedrig sind, aber in Wirklichkeit ist das alles viel dynamischer. Aber am Ende macht es schon Sinn, wenn man sich ein Umspannwerk anguckt, ist ein Solarpark dran, er hat vielleicht 1000 Volllaststunden weniger oder ein bisschen mehr sozusagen, dann hat man natürlich 7760 Stunden oder so. Das wird es quasi nicht genutzt, dieses Umspannwerk. Das ist natürlich sehr schade. Und da jetzt sozusagen Speicher hinzuzubauen, macht sehr, sehr viel Sinn. Wir haben auch jetzt ein White Paper, was demnächst rauskommt, oder auch eine Präsentation, die wir immer wieder halten, halte ich jetzt auf Dentasolar, wo wir einfach zeigen, wie viel weniger verdienten Speicher durch die Restriktion, dass der mit einem Solarpark zum Beispiel zusammen angeschlossen wird, im Vergleich zu einem Standalone-Speicher, der gar keine Restriktion hat. Also Restriktion heißt einfach, wenn ich einen 100 Megawatt-Peak Solarpark habe und einem 100, sagen wir mal ganz einfach, 100 MVA Umspannwerk, eine Einspeiseleistung maximal 100 MVA oder so und dann noch einen 100 MB Speicher dazu baue, also 100% überbauen. Dann gibt es da natürlich Zeiten, wo der Speicher eingeschränkt ist. Er darf nicht voll einspeisen, wenn Solar voll einspeist.
Aber würde er das denn jemals wollen?
Ja, das tatsächlich.
Ich versuche es gerade selber mal zu erdenken. Doch nur in den, also vielleicht wenn du so eine Ost-West-Ausrichtung hast und in den Randzeiten, oder? Nur dann hast du doch sozusagen nicht zu viel Gleichzeitigkeit und Kannibalisierung im System, dass du überhaupt noch irgendeinen Marktwert erzielst als Einspeisender.
Ja, wobei es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Wenn wir jetzt nur die Day-Ahead-Auktion handeln würden, dann kommt es ziemlich genau hin.
Ach so, klar.
Aber wir handeln natürlich über verschiedenste Märkte und Primärregelleistung und Sekundärregelleistung sind immer noch 4-Stunden-Blöcke, in der man Leistung reservieren muss. Ne? Also einfach um im Zweifel, wenn es zu einer Frequenzabweichung kommt.
Also wir sind in einer Einspeisesituation, also die Sonne scheint, wir sind in einer Einspeisesituation und trotzdem wird positive Regelleistungen von mir erwartet, weil insgesamt das Netz im Balance ist. Das hat aber nichts mit... Ja, okay, verstanden.
Kann oder Primärregelleistung kann auch in dem Moment spannend sein. Theoretisch vielleicht ist der Primärregelleistungspreis doch aus irgendeinem Grund sehr, sehr hoch gerade. Und deswegen würde ich da eigentlich meine Opportunitätskosten, die ich sozusagen berechne, ist sozusagen der... Ich würde eigentlich in der Regelleistung angenommen werden, weil ich sozusagen trotz, dass ich eine hohe Opportunität im Strommarkt habe, wegen Negativpreisen und so weiter, kann es sein, dass Regelleistung trotzdem gerade spannender ist. In die Regelleistung, da wirst du auch weniger abgerufen, weniger Alterung, all das fließt sozusagen auch in die Optimierung mit rein, weniger Zyklisierung. Und das heißt, da bin ich etwas eingeschränkt in der Regelleistung, weil ich das halt blockieren muss. Mhm. Und das ist Gott sei Dank nicht ganz so stark. Also auch da gibt's wieder Synergien, weil tatsächlich eher negative Sekundärregelleistung, also dass ich aus dem Netz ziehe, tatsächlich die Preise in den Mittagsstunden auch höher sind. Was zeigt, dass wir dann doch irgendwie ja einfach ein Long sind auf dem System. Also und trotz allem spielt das natürlich alles rein und man muss sozusagen auch die Unsicherheit, wenn ich morgens um 8 für den nächsten Tag in die Primärregelleistung biete, dann muss ich das auf eine Prognose eines Solar-Forecasts machen, der Erzeugungsprognose. Die hat eine gewisse Unsicherheit. Und das alles sozusagen, wenn man das alles kombiniert sozusagen, dann hat das natürlich einen Einfluss auf den Business Case des Speichers.
Aber deine Präsentation folgert dann, dass es gar nicht so schlimm ist. Das ist bei 100% Überbauung alles.
Genau, 5-8% Verluste. Okay. Und wenn man sich dafür überlegt, dass man eventuell viel schneller ist, man irgendwie nicht noch ein Umspannwerk bauen muss oder 3 Jahre oder 5 Jahre auf ein Umspannwerk warten muss, so nach dem Motto, oder irgendwie ewig auf Sachen warten muss, dann ist das auf jeden Fall ein Riesenvorteil, gerade wenn man es als Gesamtprojekt sieht. Trotzdem ist es meistens, der Speicher ist ein eigenes SPV und der Solarpark auch. Das ist sozusagen getrennte Businessmodelle. Ist aber dann am Ende doch wieder nicht ganz so einfach, weil du musst dann trotzdem noch Bezugsleistungen beantragen beim Netzbetreiber, weil der Speicher will ja auch gerne aus dem Netz laden und kriegst du die vielleicht nicht, vielleicht doch. Und da ist es gerade sehr, sehr wild, was es da alles für Einschränkungen im Betrieb von Speichern gibt. Das können wir Gott sei Dank auch wieder sehr gut abbilden, weil es ja softwarebasiert ist und wir sehr standortscharf traden können. Aber es macht es gerade alles nicht einfacher, was da passiert. Diese
ich höre da eine Forderung an die Politik, ein Update der Regulierung raus, oder? Also was brauchen wir? Was fehlt?
Genau, also das ist ja super. Also eigentlich ist es ja, wir haben ja irgendwie 900 Verteilnetzbetreiber ungefähr, ne? Und 4 TSOs.
Weltmeister
an Verteilnetzbetreibern, wie so manche anderen Sachen. Und was eigentlich gerade der Fall ist, ist, wir haben ja, das jetzt kommen wir auch zu den Preiszonen-Thematik, ne? Wir haben nur eine Preiszone, wir haben das Kupferplattenprinzip, also eigentlich ist egal, wo du einspeist, du hast dann denselben Preis. Das gilt für Primärregelleistung, für Sekundärregelleistung, das gilt für Regelenergie, das gilt für die Strommärkte, außer dann im Conti, das ist ein bisschen Regelzonenschaden.
Und was?
Im kontinuierlichen Intraday. So, wir sagen ja mal Conti dazu. Das sollen wir uns auch abgewöhnen.
IDC.
Ist eigentlich richtig, aber irgendwie hat sich das hier so eingebürgert. Wir müssen aber mal aufpassen, was wir da für Abkürzungen nutzen im Sprachgebrauch. Aber genau, und
Wieso, wer sagt euch das? Du kannst auch das abkürzen, wie du willst.
Ja, aber wenn man dann genau in so einem Kontext spricht, dann
Okay, das hat sich jetzt schon schnell erschlossen. Ich finde es cool. Ja. Conti hört sich irgendwie cooler an.
Ja, das
ja. Weil es ja auch relativ viele Silben sind. Intraday Continuous.
Genau, ja.
Okay, sorry.
Nee, alles gut. So, und was wir ja immer noch das Problem haben, ist ja eigentlich, dass Speicher erstmal nicht, ich mag das Wort netzdienlich nicht, aber netzstützend sind oder sozusagen in dem Sinne, dass die Netzinfrastruktur berücksichtigen. Also im Sinne von, die Last flüssert einfach sozusagen. Mhm. Also je nachdem, wo ich, also der Speicherort, man hat keine Incentivierung, den Speicher dort zu platzieren, wo das Netz den besonders gut gebrauchen könnte.
Mhm.
Ne, weil es einfach keinen Markt. Es gibt Reader's Patch, ne, das ist ja, wie wir sozusagen mit Netzengpässen umgehen. Und das ist sehr teuer. Und es funktioniert auch nicht sehr, sehr gut und besonders noch gar nicht für Batteriespeicher. So, ne? Also eigentlich, weil man noch nicht weiß, wie kompensiere ich eigentlich den Speicher, wenn ich jetzt den abriegel oder nach Hochphase sogar, geht ja auch bei Lastsituation, dann
und der Baukostenzuschuss, würdest du sagen, BKZ reicht nicht, oder?
Das ist ja das Mittel, was BNetzA und damit sozusagen die Übertragungsnetzbetreiber oder genutzt werden kann, um sozusagen jetzt
ein bisschen anzureizen,
incentivieren, wo der, genau. Aber eigentlich, das ist ja kein Markt. Und aus meiner Sicht, ich wäre auf jeden Fall ein großer Fan. Da gibt's auch gerade beim Bundesverband für Energiespeicher eine Arbeitsgruppe zum marktbasierten Redispatch.
Mhm.
Ne, also letztendlich, es gibt einen Markt, den man gestaltet, an dem man teilnehmen kann. Und dort kann man dann bieten, dass man seinen Fahrplan, seine physische Position ändern lassen will. Also wenn man meine Leistung erhöhen will, sozusagen, ne, dann kriege ich das dafür reduziert, dann zahle ich vielleicht sogar was dafür oder so, ne? Oder ich lade sogar den Speicher und biete sogar was an, weil es immer noch günstiger ist, als im Strommarkt zu laden.
Mhm.
Da gibt es ja verschiedene Modelle, GoPacks in Niederlanden. Es gibt im Balancing Mechanism in UK, der auch jetzt immer spannender wird für Speicher, weil die anderen Märkte nicht mehr genug Erlöse generieren. Und ich glaube, sowas würde hier auch extrem helfen. Was aber gerade passiert, ist, dass jeder VNB mit seinen flexiblen Netzanschlussverträgen machen kann, was er will und irgendwie einem Profil vorgibt. Du darfst nach einem Solarprofil nicht einspeisen während des Tages und vielleicht noch in den Abendstunden nicht laden, sozusagen. Und dann hast du irgendwie so ein Profil, um das du rumoptimieren musst. Und das kann natürlich einen sehr starken Einfluss auf den Business Case haben. Und das ist dann einfach eine Netzanschlussbedingung. Also am Ende ein marktbasierter Redispatch ist natürlich auch nicht trivial aufzubauen, aber der dann irgendwie deutschlandweit gilt, oder vielleicht sogar irgendwo europaweit, das wäre natürlich noch besser, das ist aus meiner Sicht viel, viel sinnvoller. Und wir Optimizer oder Vermarkter wissen ja am besten, was ist der Wert der Leistung oder der Energie in unserem Speicher.
Wenn ja jeder Verteilnetzbetreiber jetzt hingeht und versucht, das irgendwie selber zu machen, das ist so
Das funktioniert nicht. Deswegen, die haben jetzt ja ganz statische teilweise so eine Vorgaben, dass du dann vielleicht auch das ganze Jahr über nach einem Solarprofil nicht einspeisen darfst, auch im Winter nicht oder so.
Das könnt ihr das nicht relativ gut ausrechnen, so backtesten, ex post, was das an Verschlechterung der Business Cases bedeutet und damit irgendwie auch volkswirtschaftliche Wohlfahrtsverluste oder so?
Absolut, das ist auch unser nächstes White Paper tatsächlich.
Okay.
Weil, also dadurch, dass wir ja co-located hat man ja auch so eine Restriktion, also sozusagen flexible Netzanschlussleistung, weil wenn wir einspeisen, sieht der Speicher eigentlich, ich habe jetzt weniger Einspeiseleistung zur Verfügung. Ja, und damit, also sozusagen, das bilden wir eh ab und machen das schon. Und das können wir natürlich jetzt sozusagen, jetzt analysieren wir mal, Bayernwerk hat da mal so ein Profil oder Profile rausgegeben und so weiter. Da gibt's jetzt demnächst eine Studie, was das so an...
Wie viel Millionen Euro verschwenden wir?
Verschwenden wir, genau. Ja. Also das wäre tatsächlich richtig schön, wenn wir da irgendwie mal so einen spannenden Markt, Flexibilitätsmarkt entwickeln, am besten einen, den man auch echt europaweit ausrollen kann, wenn uns da eine tolle Plattform gibt und das alles intelligent und modern gemacht wird. Oder vielleicht dann natürlich auch das Thema Preiszonen, was natürlich auch irgendwie einen Antrieb gibt, dann entsprechend geografisch.
Da seid ihr ja als sozusagen zukünftig jetzt Series A durchgeführt und Series B irgendwann und so eigentlich in der besten Position als Marktakteur, weil ihr auf allen Märkten, also sozusagen diesen Prozess auch mit zu begleiten und da die richtigen Informationen und Argumente zu liefern, weil Ja, so die Regulierungsbehörden, die kämpfen ja auch, ne? Also sozusagen, die haben ja auch keine leichte, und die müssen ja auch gegenüber den VNB, die brauchen Daten, Fakten und Argumente, um das durchzubringen, ne? Also ja, deswegen, absolut. Also ihr habt da wirklich wie so eine Art gesellschaftlichen Auftrag fast.
Ja, unbedingt. Also deswegen sind wir ja auch da im Bundesverband Energiespeicher als jetzt so ein Lobby-Instrumentarm sozusagen, ne, dabei und sind auch gerne bereit mit Netzbetreibern. Wir haben auch ein paar Projekte, die auch in so schon fast ein bisschen innovativ sein sollen, wo man sich sowas mal anschaut, so Redispatch-mögliche Maßnahmen mit Speichern und so. Also sowas haben wir schon, wir können das sehr gut abbilden. Aber gerade, was gerade passiert, ist halt wirklich eher schwierig, genau. Deswegen hoffen wir, dass es in die richtige Richtung geht.
Und deine Kollegen sind jetzt auch mit auf dem Video. Müssen wir nachher noch freigeben lassen.
Ach so, ja. Das geht. Und Exi müssen wir auch nochmal fragen. Ja.
Stimmt, dein Hund, die gute Seele des Büros.
Ja.
Ich gucke so ein bisschen auf die Uhrzeit. Ich kriege ja mal von Alex gesagt, ich darf nicht zu lang, weil sozusagen die Aufmerksamkeit ist begrenzt und maximal guten Content liefern in kurzer Zeit. Außer dieser Forderung, hast du sonst noch irgendwas sozusagen regulatives oder energiepolitisches, was du glaubst, was wir brauchen in Deutschland? Wir haben ja, also wir brauchen auf jeden Fall, wie heißt es, netzbauliche Regler oder die sozusagen, dass die Batterien als virtuelle Schwungmasse genutzt werden können. Da gibt es ja auch Initiativen schon.
Ja, genau, da gibt es Initiativen. Ist die Frage, ob wir jetzt so virtuelle Schwungmasse brauchen, was so ein bisschen eine dynamischere Regelung ist auf die Netzfrequenz oder einfach auch so eine Fast Frequency Response, was ein bisschen linearer ist und einfach schneller reagieren muss sozusagen auf Frequenzänderungen. Das sind so zwei Möglichkeiten. Ich glaube, genau, Großbritannien hat sich das jetzt ja auch nochmal auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, die machen da gerade nochmal mehr. Hier im kontinental-europäischen Verbundnetzbereich brauchen wir es eigentlich nicht, weil wir eigentlich durch das große Netz auch noch relativ viel Schwungmasse haben. Aber wir sehen halt, dass die auch lokal nicht überall gleich ist. Ne? Jetzt hatten wir irgendwie, ich weiß gar nicht, was nochmal genau der Anteil in Spanien war, aber dann einen hohen Anteil an Erneuerbaren. Und dann war da, glaube ich, sozusagen auch lokal die Änderungsfrequenz schneller als jetzt zum Beispiel vielleicht in Zentraleuropa oder in anderen Stellen. Mhm. Eigentlich ja auch wahrscheinlich Frankreich oder so. Aber auch das muss jetzt nochmal genau analysiert werden, aber da wird es dann natürlich doch relevant, dass man dann auch viele Speicher dort hat, die dann entweder schneller reagieren oder vielleicht sogar so eine virtuelle Schwungmasse bereitstellen. Ich finde, hier ist dieses Thema, wo ich mir natürlich ein bisschen Sorgen mache jetzt mit der neuen Regierung, grundsätzlich erstmal eine Koalitionspapier und Vertrag jetzt auch schon, es geht alles in die richtige Richtung, so, aber man darf auch nicht vergessen, wer jetzt hier im Wirtschaftsministerium ist, ich habe den Namen leider jetzt nicht.
Reiche, Katharina
Ja,
Reiche.
Genau.
Eine sozusagen Energiewirtschaftsbekannte aus.
Sehr bekannt, genau. Oder
Westenergie.
Westnetz, ne? Genau, Westnetz.
Ja, also Westnetz ist sozusagen Netzgesellschaft von Westenergie. Sie war, glaube ich, hat Westenergie geführt. Eine der größten sozusagen kommunal gehaltenen Regionalversorger.
Und halt auch vorher im, oder zumindest auch da in so einem Lobbyistenverband für Gaskraft.
Genau,
und
kommunale Gas, VK.
Kommunale, ja, genau, VK, ja, und jetzt natürlich diese 20 Gigawatt Gaskraftwerke, ne, man muss natürlich sagen, klar, Gaskraftwerke an sich, ja, ist eine Diskussion, das ist eine Schwungmasse, wenn sie dann am Netz rotiert. Eigentlich werden sie ja deswegen gebaut, dass sie sozusagen schnell starten und schnell wieder gestoppt werden können sozusagen. Und wir werden sie auch nicht viel brauchen. So Dunkelflaut ist ja immer dieses Thema. Man hat dann doch mal einen längeren Zeitpunkt. So, und dann, ja, haben die natürlich wenig sozusagen Betriebsstunden, sind sehr, sehr teuer. Aber die Gefahr ist jetzt zu sagen, ja, wir haben ja diese 20 Gigawatt und müssen eigentlich gar nicht sozusagen, also erstmal sowieso, ja, dass die dann irgendwie Hydrogen-ready sein werden, das wurde jetzt ja auch wieder aufgegeben. An sich glaube ich gar nicht schlecht, weil das wirklich erstmal nicht wirtschaftlich ist und die auch so zu bauen wohl sehr, sehr teuer wäre und dann am Ende werden sie wahrscheinlich nie so eingesetzt. Also finde ich ein bisschen realistischer. Aber trotzdem ist es natürlich die Gefahr, dass man jetzt sagt, okay, 20 Gigawatt und wer verdient eigentlich wieder an diesen 20 Gigawatt und könnte man nicht sozusagen viel von dem Geld auch anders einsetzen. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass viel Geld am Ende in die falsche Richtung fließt, auch wenn wir jetzt sehr viel Geld zur Verfügung haben. Aber man sieht auch auf der anderen Seite, dass gerade Flexibilität einfach ganz stark im Fokus ist, ne, Batteriespeicher besonders. Das ist schön zu sehen, diese Systemrelevanz davon immer mehr anerkannt wird. Jetzt der neue Netzentwicklungsplan wurde gerade veröffentlicht.
Stimmt, das ist völlig überschattet worden von allem anderen.
Ja, genau. Und da mal eben im ambitioniertestens Ziel, also im Zielszenario irgendwie über 90 Gigawatt an Speichern bis 2037.
Wirklich? So, na, krass, das habe ich überhaupt nicht
gecheckt. Eine riesige Zahl. Ich war auch ein bisschen überrascht.
Alter.
Dann macht dann nichts mehr, dann nur ist das saturiert, der Markt. Nur Deutschland. Also da denkt man jetzt, okay, die 350 GW Netzanfragen, was wir da haben, das ist dann, ja, ich hätte immer gesagt, so 10% kommen davon erstmal so maximal in nächster Zeit, also in den nächsten Jahren, aber das ist jetzt, da sehen wir schon, dass da irgendwie zum vorherigen, wo es glaube ich maximal irgendwie 27 GW waren oder so 21 im mittleren, irgendwie sowas in dem
Bereich. Die sind ja auch weiterhin bullish, was Elektrifizierung angeht, ne? Und sozusagen Gesamtnachfrage, Verdopplung, glaube ich, die Verdopplung der Stromnachfrage und dann also sozusagen auch viel Elektrifizierung, sowohl Elektromobilität, Wärmepumpen und aber auch Wärmebedarf in der Industrie, glaube ich, da gerechnet. Das fand ich auch sozusagen überraschend optimistisch. Ja. Aber andererseits sozusagen, die wollen ja auch Netz entwickeln.
Und gedacht, aber genau. Aber das sind alles positive Entwicklungen. Hier auch das privilegierte Flächen, die privilegierte Bau, jetzt habe ich den Namen dafür vergessen, aber sozusagen Privilegierung von Batteriespeichern, sage ich mal, das wird ja auch ein Thema und soll umgesetzt werden. Also da im Speicherbereich geht es in die richtige Richtung. Volkswirtschaftlich macht es eher meistens Sinn, jetzt erneuerbare und Speicher auszubauen. Ich glaube, wir brauchen irgendwie ein spannendes Instrument, um Erneuerbare zu finanzieren in nächster Zeit. PPAs funktionieren gerade bei Solar auch kaum noch. EEG geht auch natürlich immer weiter runter. Wir sind so ein Fan von so CFDs, also wo du oben und unten quasi die Limits hast sozusagen, und bei Übergewinn fließt dann Geld in die eine Richtung und wird nach unten stabilisiert, und da kann man dann auch verschiedene Technologien physisch miteinander hedgen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was
wir müssen wir nochmal eine Expertenversion machen.
Das genau, ich glaube, da muss das hin, aber ich glaube, das sprengt so ein bisschen jetzt den Podcast hier. Wir sind auch schon wie weit?
Wir sind bei 50 Minuten, ne? Ja, ein bisschen haben wir noch. 5 Minuten haben wir noch.
Sehr gut.
Gibt es irgendwas, sozusagen die Frage aller Fragen, was ich vergessen habe zu fragen, was dir noch auf den Lippen unter den Fingernägeln brennt, was du unbedingt loswerden willst?
News
bei euch oder?
Nee, eigentlich. Freuen uns riesig, was wir da machen, was wir jetzt auch schon bewegen in der Energiewende mit dem, was wir uns damals überlegt haben. Aber nee, ich wollte eigentlich nichts.
Genau, dann würde ich noch ein bisschen, ich habe noch ein paar Sachen, ich habe ja hier mich vorbereitet und ein paar aufgeschrieben. Wenn jetzt diese zwei Produktlinien Standalone versus Colocation miteinander vergleicht, du hast gesagt, ihr habt mit Wind angefangen, aber ist ja irgendwie Colocation jetzt ein viel größeres Thema geworden als noch vor einem Jahr oder vor zwei?
Ja.
Wie hat sich das entwickelt oder wie siehst du das perspektivisch auch für euch? Was ist wichtiger oder beides gleich wichtig?
Ja, gute Frage, da hätte ich auch. Also grundsätzlich, jetzt war ja auch durch die ENWG-Novelle nochmal dieses sogenannte Cable-Pooling sozusagen, das sozusagen überbaut wird, das sozusagen jetzt auch gewünscht und wird gefördert sozusagen. Das war ja am Anfang auch bei den Netzbetreibern, kann ich überhaupt überbauen? Ich muss das ja auch regeln, dass sozusagen nicht mehr eingespeist wird, als sozusagen möglich ist, zulässig ist. Das ist ja ein Thema, was sozusagen Colocated jetzt auch nochmal pusht. Und die Überbauung an Netzverknüpfungspunkten, weil wir brauchen, also es ist natürlich auch diese Netzverknüpfungspunkte werden schnell immer zum Bottleneck im Ausbau von Speichern. Wenn wir da 90 Gigawatt wirklich haben wollen, dann brauchen wir wirklich viele Netzverknüpfungspunkte und müssen die bestmöglich ausnutzen. Dann natürlich das mit diesen Volllaststunden von Solar, Wind, das nicht voll ausnutzen. Also das auf der einen Seite ist im Bereich Colocated, sehen wir da ganz viel Bewegung und sehen das als extrem sinnvoll an. Es wird dann immer komplizierter in der Vermarktung, weil ich meine, gerade für Direktvermarktung ist ja eigentlich klassisch gewesen, dass du dir sozusagen ein Portfolio aufbaust und das immer als Portfolio handelst am Markt. Ne? Und jetzt muss man eigentlich mit immer mehr Negativpreisen sozusagen dann unterschiedlichen Förderungen, das heißt, man greift, regelt auch bei unterschiedlichen Preisen ab, wird das, und natürlich dann mit Speichern dran, muss man eigentlich immer mehr standortscharf handeln. Das kannst du eigentlich manuell vergessen sozusagen im klassischen Handel. Das muss sozusagen softwarebasiert laufen und da sehen wir uns.
Weil ihr den Redispatch einfach antizipieren müsst, ne? Sozusagen.
Na, nicht nur den Redispatch, sondern auch gerade die marktseitige Abriegelung. Also das eine ist ja die netzseitige Abriegelung durch den Netzbetreiber und die marktseitige ist aber durch Negativpreise und die wird ja immer mehr gerade, ne? Und das heißt, und teilweise ist in einem Markt positive, in anderen negative oder andersrum und du musst natürlich auch gucken, jeder Marktwert ist, was ist der Marktwert, was ist mein anzulegender Wert? Also da kommen sehr viele Parameter zusammen und eigentlich musst du sozusagen standortscharf handeln und regeln und steuern und gleichzeitig natürlich als Portfolio das Ganze betrachten. Und das ist genau das, was wir, wo wir einen ganz, ganz starken Fokus drauf setzen und das jetzt auch schon machen und was sehr gut funktioniert. Wir sehen sozusagen mit dem erneuerbaren Energiehandel, sehen wir, dass der Markt da sehr ineffizient ist, gerade im Bereich im Handel mit, also mit Negativpreisen. Und dementsprechend kann man da schon sozusagen deutlich Mehrwert schaffen, wenn man das sinnvoll abbildet. Und wir sehen die Zukunft von Speicher natürlich eh im Portfolio, also im Handel mit Erneuerbaren. Ne? Es ist ja auch da, ist die, da ist das Volumen da, ne? 16 Gigawatt neue Solar. Also kommt so viel Wind, kommt jetzt ja auch nochmal ordentlich. Und da brauchen wir natürlich diese ganze Speicherkapazität und auch gerade auch als Risikomanagement Tool in deinem erneuerbaren Energiehandel sozusagen. Da brauchst du das und deswegen ist das bei uns auch ein Riesenthema. Regelleistungen und vielleicht dann auch irgendwann Flexibilitätsmärkte sozusagen oder wie auch immer sich das entwickelt. Das ist natürlich immer eine Opportunität für die Speicher, aber da ist natürlich einfach viel weniger Volumen. Der Markt ist viel kleiner und das heißt gerade im Stromhandel und dann in der Kombination mit Erneuerbaren sehen wir eigentlich die Zukunft und darauf fokussieren wir uns auch total. Also co-located, aber auch grundsätzlich die gemeinsame Vermarktung, Optimierung von Speichern und Erneuerbaren.
Und wenn man jetzt so einen Blick in die Zukunft wagen will, ich habe einen Kumpel, der aus Australien nach Deutschland gezogen ist, also total versiert ist, aber ganz lange gesucht hat in Deutschland irgendwie um anzukommen. Aber er hat irgendwie immer gesagt, so die sind eigentlich von so diesen Speicher- und Solarthemen 5 Jahre vor dem viel schlechter ausgebaute sozusagen Netzinfrastruktur insgesamt und so haben. Und du hast UK erwähnt und dann Autobidder, Tesla, die nach UK gegangen sind. Wenn man so in die Zukunft blicken will, also es gibt, ich weiß, irgendwie Kalifornien, Texas, so das sind die Duck Curves und ja, die Canning Curves und die, und da, wo schon sozusagen relativ viel Deployment ist, auch was was Speicherprojekte angeht. Was gibt's noch so oder wo guckt ihr hin?
Also, ja, also außerhalb von Europa gucken wir uns Australien tatsächlich auch an. Also Australien ist aus dem Grund natürlich spannend, weil da irgendwie auch so die Erfolgsstory der Großspeicher angefangen hat, tatsächlich mit Hornsdale und dem Autobidder und Tesla sozusagen, ne, diesen großen Speicher, der sich irgendwie viel schneller amortisiert hat als geplant durch Regelleistung, aber auch Stromhandel, die Volatilität dort. Und genau dadurch, dass das auch viel mehr sozusagen Teilnetze sind. Ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe, also noch habe ich mich nicht ausreichend mit dem australischen Markt beschäftigt, aber der steht auf jeden Fall sozusagen, wenn wir jetzt global expandieren wollen, steht es ganz weit oben auf der Liste. Und ich fliege tatsächlich auch für so ein Programm mit Free Electrons, nennt sich das, da arbeiten wir mit verschiedensten Energieversorgern zusammen weltweit. Und jetzt fliegen wir tatsächlich auch nach Australien für ein Projekt, um das vorzubereiten. Cool. Und da werden wir natürlich jetzt nochmal viel, viel mehr verstehen, was den australischen Markt angeht. Und dann vielleicht noch Japan wird auch gerade sehr spannend. Ne? Also der Strommarkt entwickelt sich da rasant und damit natürlich auch, wenn der Strommarkt, also wir brauchen natürlich immer eine relativ advanced Marktumgebung in 10 kontinuierlicher Stromhandel, Millisekundenhandel und sowas. Das bringt natürlich einen großen Vorteil für uns und das heißt sozusagen, so gucken wir natürlich auch auf die Märkte oder halt ein bisschen verschiedenste Revenue Streams. So, das ist immer was, wo wir einen großen Mehrwert liefern können. Und deswegen ist es Japan noch und natürlich ja trotzdem USA, wie du schon sagst, KCO heißt das ja da, Kalifornien und Texas und ERCOT und sowas, das ist natürlich spannend, aber da ist auch schon mehr los, das ist schon ein bisschen mehr crowded.
So, ja. Cool, cool. Als letztes, gibt's irgendein Asset, irgendein Projekt, worauf du besonders stolz bist, was gerade in the making ist, also ich weiß nicht, wie offen ihr auch teilt sozusagen.
Ja.
Sozusagen, wann die Pressemitteilung
rausgeht. Ich glaube, darauf muss ich dann immer warten, aber tatsächlich die spannendsten Projekte, die wir jetzt haben, sind tatsächlich die richtigen. Also ich glaube, der Multimarkt Standalone Case ist immer extrem spannend, auch so mit Alpha Energy und Intraday, so das dieser Handel, aber gerade so jetzt die ersten richtigen Co-Located-Projekte. Also wir haben diese Innovationsausschreibung, das ist so ein gefördertes Projekt, ne, wo du auch nur aus den Solar, weil es Grünstrom ist, auch nur Grünstrom laden darfst und bist eigentlich relativ eingeschränkt. Und jetzt sozusagen, wir sind auch bei einem großen Co-Located-Projekt, also was wirklich auch im 100-MW-Bereich ist, sowohl Solar als auch der Speicher, an einem mit nahezu 100% Überbauung.
Cool.
Und allein diese Finanzierung zu begleiten, ja, weil das ist nochmal, also an sich ist ja ein Speicher fully merchant, wie man immer sagt, jetzt dann schwer zu finanzieren. Wird auch viel finanziert. Jetzt kommen so andere kommerzielle Modelle mit rein, die Tolling Agreements, also so 10 Jahres oder 7 Jahre.
Das hat der Arvid auch bei
dem. Genau, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben ein tolles Produkt, das ist der Flex Floor, nennen wir es jetzt. Das ist eigentlich so ein Hedge auf den Day-Ahead-Markt, damit hat man auch garantierte Mindesterlöse, aber partizipiert total an den Upsides komplett. Und an das aus unserer Sicht mit Abstand der smarteste Hedge, also die Absicherung der Erlöse, viel besser als ein Tolling Agreement. Aber Tolling ist gerade in aller Munde und deswegen dann die Banken natürlich auch ganz gern. Und das aber gerade bei so einem Co-Located Projekt, wo ja dann doch mal eine Komplexität entsteht durch noch eine Einschränkung in der Einspeisung durch den Solarpark. Das sozusagen einerseits, dass das jetzt finanziert wurde und dann auch, dass wir das dann sozusagen optimieren und handeln. Das ist natürlich wirklich auch für uns ein sehr zukunftsweisendes Projekt, ist ein sehr großes Projekt und genau das, wo wir uns ja auch stark platzieren wollen. Also da, das soll Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen. Also Q1 26, hoffen wir, dass das auch zeitlich hinkommt. Aber dann wird es auch eine Pressemitteilung geben. Wahrscheinlich jetzt schon
spätestens dann machen wir die zweite Folge.
Ja,
und
gerne.
Dann fragen wir dich danach. Wünsche ich dir erstmal eine gute Intersolar, wenn es dann soweit ist. Gute Präsentation, gute Gespräche da. Okay. Und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mich hier empfangen habt und für die spannenden Inhalte.
Ja, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Bis bald, Lennart. Ciao.
Bis bald.
So, das war's auch schon wieder heute aus der Energiezone mit der Folge 89. Mit einem Gründer, der zeigt, wie man unternehmerische Erfahrung für echte Lösungen nutzt. Was bleibt bei mir hängen? Ja, Speicher sind extrem gefragt und Svenna baut die richtigen Lösungen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert die Energiezone, wie immer. Lasst uns eine Bewertung da und teilt die Folge am besten mit allen, die Bock haben auf Energie, auf Energiewende, auf Strom- und Gasmärkte, auf Impact, Skalierung, Energiewirtschaft, Zusammendenken und so weiter. Und mehr zu Lennart und Svenna, das findet ihr auf deren Webseite. Falls ihr selber Lust habt, die Energiewende mitzugestalten, wir bei ONU suchen aktuell auch wieder Mitarbeiterinnen, MitarbeiterInnen, MitstreiterInnen. Schaut mal nach, vielleicht ist da ja was bei unseren Stellenausschreibungen für euch dabei. Und genau, soweit erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt grün, bleibt smart und bleibt in der Energiezone. Bis dann. Ciao, ciao.